Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute bin ich aber nicht alleine. Heute habe ich Besuch von Marius Klee und Arndt Hackenholt, beide von der Atruvia. Hallo zusammen.
Hallo Silvia.
Hallo Silvia.
Ihr beide arbeitet ja bei der Atruvia und ihr beide seid auch in der internen Revision. Deswegen würde mich natürlich als erstes jetzt mal interessieren, und da fange ich mal mit dem Marius an. Marius, seit wann bist du denn in der internen Revision und gibt's da vielleicht irgendwas Interessantes dazu zu berichten?
Ich bin seit 01.01.23 in der internen Revision bei der Atruvia. Interessantes zu berichten gibt es sehr, sehr vieles von der ganzen Bandbreite an Themen, die wir als interne Revision natürlich abdecken, aber da kommen wir später auch noch zu. Und unser besonderes Leadership-Modell in der Atruvia. Und ich hoffe, dass wir mit dem Podcast viele spannende Einblicke geben können.
Okay, dann Arndt, erzähl du. Du bist schon länger in der Revision, soweit ich weiß.
Genau, wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre. Also erstmal nochmal vielen Dank, dass wir heute überhaupt dabei sein dürfen. Mein Name ist Arndt Hackenholt. Ich bin seit 2008 in der Atruvia und im Vorgängerunternehmen und habe dort auch direkt mit meiner Revisionslaufbahn angefangen. Angefangen als IT- und Projektprüfer, habe mich da mit vielen, vielen Themen beschäftigt. Wir haben uns, glaube ich, über das Thema DIE-Arbeitskreis Projektmanagement kennengelernt, wo ich sehr aktiv war. Agile Revision hat mich auch mal viel beschäftigt, haben wir auch mal zusammengearbeitet. Und jetzt bin ich seit 3 Jahren ziemlich genau in der People-Lead-Rolle innerhalb der Revision, also aus dem Team in eine Führungsrolle gegangen. Und was die People-Lead-Rolle ist, da gehen wir ja gleich nochmal detaillierter drauf ein.
Wie heißt die genau?
People-Lead.
Also, People-Lead, also wie genau. Menschenführung.
Genau, das drückt es doch gut aus.
Gut, okay. Arndt, du hast ja vorher auch schon mal was Normales gearbeitet, oder? Vor der Revision? Oder bist du direkt in die Revision eingestiegen?
Willst du sagen, dass Revision nichts Normales ist?
Naja, es ist ja schon eine besondere Rolle.
Ja, das stimmt. Nein, ich habe angefangen mit einer Sparkassenausbildung, habe in einer Sparkasse erst gelernt und gearbeitet, habe da verschiedene Rollen gemacht, habe mich dann noch persönlich weitergebildet. Und über diese Weiterbildung und meine verschiedenen Tätigkeiten in der Bankenwelt bin ich dann in die IT-Revision eines zentralen IT-Dienstleisters oder Digitalisierungspartners in der Bankenwelt in Deutschland gekommen.
Okay, so Marius, du hast bestimmt auch was anderes gemacht vor deiner Revisionstätigkeit. Erzähl mal.
Genau, ich habe eine lange Beratungshistorie. Ich war als Werkstudent zu Studienzeiten bei Consilion Business Consultancy und habe mich damit Regulatorik-Themen, unter anderem MiFID und so weiter beschäftigt. Bin danach als Werkstudent zu PwC gegangen, dort auch verschiedene Projekte im Regulatorik-Umfeld gemacht und habe nach meinem Studium dann bei Strategy End knapp 8 Jahre gearbeitet und habe dort verschiedene strategische Projekte im Banken- und IT-Dienstleister für Bankenumfeld gemacht und habe dann auch damals noch in 2018, als die Fiducia und GRD ein großes transformatorisches Programm gemacht hat, war ich mit in der Programmsteuerung und habe letzten Endes so auch die Atruvia kennengelernt. Und nachdem das Programm vorbei war, bin ich in die jetzige Rolle gewechselt.
Wie bist du denn auf interne Revision gekommen?
Ich hatte eine gute, enge Zusammenarbeit mit den Kollegen von der Revision damals, während wir das Programm gemacht haben. Habe dort die Leute sehr schätzen gelernt. Das war ein gutes Miteinander. Wir haben sehr effektiv zusammengearbeitet. Und da ist dann damals die Atruvia auf mich zugekommen, ob ich mir das nicht vorstellen könnte. Und wir sind uns einig geworden.
Wunderbar. Jetzt arbeitet ihr ja beide in der Atruvia. Deswegen erzählt doch gerne was über die Atruvia und die interne Revision.
Ja, die Atruvia ist der Digitalisierungspartner für die genossenschaftliche Finanzgruppe. Da geht es darum, dass wir viele speziell auf die Banken zugeschnittene IT-Lösungen entwickeln, natürlich den Rechenzentrumsbetrieb auch machen und so verschiedene Bankverfahren auch ausbringen. Die Atruvia hat knapp über 5.000 Mitarbeiter, 5.200 waren es im Geschäftsjahr 2023. Und haben natürlich auch noch einige Tochtergesellschaften, für die wir als Revision ebenfalls auch tätig sind. Die Revision selbst, wir sind knapp 30 Mitarbeiter, verteilen uns auf die 3 Standorte München, Münster und Karlsruhe. Und in Summe hat die Atruvia als einer der größten IT-Dienstleister für Banken knapp 1.000 Banken, für die wir die IT erstellen. Insofern ist natürlich die Atruvia einer der größten Player im Markt und haben durchaus deswegen auch eine gewisse Verantwortung und entsprechend auch einen Qualitätsanspruch für das, was wir in der internen Revision machen, für Prüfungsdurchführung und Berichterstattung. Unsere Berichte gehen ja auch raus an alle Kunden und werden wiederum in den Banken verwendet. Insofern haben wir da eine ganz wichtige Rolle, die wir auch sehr pflichtbewusst auch ausüben.
Wir haben uns ja für diesen Podcast verabredet für dieses Thema Shared Leadership. Und ehrlich gesagt, Shared Leadership hatte ich so noch gar nicht. Und das, was man sich ja darunter vorstellen könnte, wäre, zwei Teilzeitmitarbeitende teilen sich eine Führungsposition. Bei euch ist das aber, glaube ich, ein bisschen anders gelagert. Erzählt mal, was ist Shared Leadership bei der Atruvia und wie sieht es bei euch aus?
Ja, sehr gerne. Also wir. Shared Leadership bedeutet bei uns einfach, dass jeder Mitarbeitende zwei Vorgesetzte hat, für zwei Führungskräfte. Eine Führungskraft, die sich spezialisiert auf die Personalthemen und der auch die Disziplinarführungskraft ist. Das ist der People Lead, so heißt es bei uns. Da kann ich gleich ein paar Worte zu sagen. Und Marius als mein Pendant ist der Tribe Lead, der die fachliche Verantwortung hat. Und sicherlich macht Sinn, dass er gleich nochmal ein paar Worte zu seiner Rolle sagt. Der People Lead, wie gesagt, für Personalthemen zuständig. Ich sage auch gerne für die Menschthemen zuständig und halt Disziplinarvorgesetzte von den Mitarbeitenden. Das bedeutet konkret, ich fange mal vorne an, so in dieser Berufslaufbahn. Ich mache zum Beispiel das Recruiting. Ich gucke, dass wir die Leute, die wir brauchen, gut am Arbeitsmarkt finden und kriegen. Danach liegt das Onboarding auch in meiner Verantwortung. Deswegen gutes Onboarding machen, wo wir auch sehr, sehr intensiv dabei sind, dass wir in den ersten 6 Monaten sowohl eine fachliche Integration als auch eine soziale Integration sehr gut hinkriegen und wir die Menschen sehr schnell befähigen, gute Arbeitsleistungen in der Revision zu bringen. Uns liegt als Atruvia sehr stark an der Entwicklung der Mitarbeitenden. Deshalb beispielsweise führe ich auch die Entwicklungsdialoge bei uns durch, so heißen die Jahresgespräche, wo es einfach darum geht, für jeden Mitarbeitenden Wege zu finden, dass er nochmal den nächsten Schritt machen kann und dass er auch dafür vorbereitet wird, welche zukünftigen Herausforderungen wir in der Revision haben. Also ich habe beispielsweise mal eine Auswertung gemacht, welche Skills wir benötigen, um unser Prüfungsuniversum zu bedienen. Und welche Skills wir bei uns im Hause haben und welche Skills wir auch zukünftig verlieren durch Rentenabgänge. Und dass wir dann da versuchen, durch Weiterentwicklungsmaßnahmen diese Skilllücken zu schließen. Also das sind alles Aufgaben und sicherlich noch einiges mehr, was beim People League liegt. Und dann würde ich jetzt gerne den Ball rüberspielen zu Marius, der ein bisschen was zur Rolle des Tribe Leads sagen kann.
Genau, Arndt. Ich in meiner Tribe Lead-Rolle habe sozusagen die fachliche Verantwortung für alles rund um das Thema Prüfungen und Prüfungsleistungen. Das beginnt ganz vorne im Rahmen der Prüfungsplanung, wo ich natürlich eine fachliche Verantwortung habe, eine Qualitätssicherung durchführe, gemeinsam mit dem Prüferteam auch die Risiken bespreche, die wir beleuchten wollen, Prüfungstage und Zeitraum plane etc. Alles zu Beginn der Prüfung. Ich bin während der Prüfung immer ansprechbar, falls es Fragen oder Unterstützungsbedarf seitens des Prüferteams gibt. Und zum Ende der Prüfung hin muss ich natürlich auch eine Qualitätssicherung machen. Und im Zweifel bin ich dann auch dabei bei einer Managementabstimmung, wenn es schwierige Themen gibt. Also das einerseits, sage ich mal, komplett alles, was um das Thema Prüfung selbst geht. Ich habe aber genauso eine fachliche Verantwortung für alles darüber hinaus, sei es von unserem Revisionsprozess, Berichtswesen gegenüber Vorstand, Prüfungsausschuss, Aufsichtsrat, die Regelungen, die Kontrollen, die wir verantworten und natürlich jedes Jahr die risikoorientierte Prüfungsplanung inklusive Weiterentwicklung des Prüfungsuniversums. Also alles das darüber hinaus, was typischerweise in der Revision passiert, verantworte ich gleichermaßen.
Jetzt habe ich noch eine Verständnisfrage an euch, weil ihr ja sagt, jeder Mitarbeiter hat zwei Führungskräfte. Teilt ihr beide euch die gleichen Mitarbeiter oder kann es sein, dass es auch Mitarbeiter gibt, wo der Arndt den People Lead hat, aber du, Marius, nicht den Tribe Lead hast, sondern da gibt es vielleicht einen zweiten Tribe Leader?
Genau so ist es. Arndt ist übergreifend der Tribe Lead für alle Mitarbeiter in der Revision. Es gibt aber in der Revision zwei Tribes, dementsprechend auch zwei Tribe Leads. Und da ist dann natürlich immer nur der Tribe Lead Ansprechpartner für den Mitarbeiter, wo man auch zugeordnet im Tribe ist. Deswegen gibt es auch einen Regelaustausch, wo Arndt mit mir und dem anderen Tribe Lead, wo wir sagen zu dritt, auch über unsere gesamte Revision sprechen. Aber wenn es dann um individuelle Themen gibt, dann macht das Arndt immer in Kombination mit dem jeweiligen Tribe Lead, für den der Mitarbeiter verantwortlich ist.
Genau. Vielleicht sollte man auch noch ergänzen, dass das jetzt kein Konzept ist, was wir in der Revision alleine fahren, sondern es ist ein Konzept, was halt in der gesamten Atruvia etabliert ist. Also jeder Mitarbeiter in der Atruvia hat einen Tribe Lead und einen People Lead.
Zusätzlich gibt es aber neben dem People Lead und beiden Tribe Leads in der Atruvia, wo wir ja gesagt haben, ihr habt ungefähr 30 Leute, gibt es ja auch noch eine Bereichsleitung der internen Revision.
Genau, das ist die Daniela Fauser, die normal bei uns heißt es SGS-Lead, steht für Stab, Geschäftsfeld und Servicefeld. Also Daniela Fauser ist nochmal uns übergeordnet. Plus nochmal, bei uns gibt es neben dieser People-Lead-Laufbahn und der Tribe-Lead-Laufbahn, die hierarchisch auf der gleichen Ebene sind, auch noch weitere Rollen, unter anderem die Expert-Rolle, wie bei uns auf hierarchisch gleicher Ebene wie People-Lead und Tribe-Lead sehr spezialisierte Personen haben, wo wir auch in der Revision 2 Experts haben, einmal zum Thema Cloud und dann zum Thema Revision und Aufsichtsrecht.
Okay, das heißt, ihr habt dann, wenn ich das so in dem Klassischen betrachte, also 4 Führungskräfte, Frau Fauser, People Lead, 2 Tribe Leads, sind die 4 plus dann noch 2 Experten, also 6 Führungskräfte, also wenn ich es jetzt mal so betrachte.
Wobei ja, ich hast du richtig überblickt und zusammengerechnet, genau.
Expert dann als Führungskraft zählt, aber wenn es die gleiche Ebene ist, man sagt ja auch sonst immer Führung oder das andere.
Also die Executive-Ebene ist die Bereichsleitung des Daniela Fauser und die Principal-Ebene darunter, das ist im Prinzip die Ebene, wo Arndt als People-Lead und ich als Tribe-Lead tätig sind und die beiden Experten. Experten haben aber keine Führungsverantwortung, also denen sind keine Mitarbeiter zugeordnet. Das machen immer nur People-Lead und Tribe-Lead gemeinsam.
Okay, und wer schreibt jetzt Zeugnisse, wenn jemand gehen sollte?
Das liegt ganz klar beim People-Lead, also alles, was mit Personalthemen zusammenhängt, liegt beim People-Lead.
Und woher weißt du dann, ob der Mitarbeitende sehr, sehr super gut war, sehr gut war, gut war? Das läuft dann wieder über einen Austausch. Also ganz alleine kannst du ja die Zeugnisse auch nicht schreiben.
Genau, das ist das große, große Geheimnis, wie so ein Modell funktionieren kann. Also ich glaube, dass es jetzt für Zuhörende erstmal ja schlagend wirken kann, dass es unterschiedlich viele Rollen gibt. Aber letzten Endes muss man sagen, dass es in jedem großen Team zumindest informell solche Rollen gibt. Formal muss es natürlich bestimmte Rollen geben, wie jetzt hier den People Lead, der die Abschlusszeugnisse beispielsweise schreibt, aber auch Jahresgespräche führt und Zwischenfeedbackgespräche führt. Und das große Geheimnis, wie das Modell funktionieren kann, ist halt Kommunikation. Der Tribe Lead und ich sitzen mindestens zweimal die Woche zusammen und tauschen uns über aktuelle Ereignisse aus. Das ganze Lead-Team sitzt jede Woche zusammen und wir sind in einem ständigen Austausch, damit wir alle für unsere Aufgaben die Informationen haben, die wir brauchen. Und dann ganz konkret, wie du jetzt gefragt hattest, wie kriege ich jetzt Informationen über Fähigkeiten, Leistungen von den Mitarbeitenden? Das ist einfach, dass über diese Kommunikation aus den unterschiedlichen Kanälen das kommt. Uns aber auch wichtig ist, dass das Feedback aus diesen Erfahrungen direkt von den Verantwortlichen kommt. Also wenn jetzt Marius mit einem Prüfenden spricht und sagt, hey, da hast du einen wirklich grandiosen Prüfungsbericht geschrieben, dann gibt er mir das weiter, das sagt er aber auch dem direkten Mitarbeitenden. Genauso, wenn er mal sagt, okay, in der QS hättest du da und da drauf achten sollen, das kriege ich dann auch durchaus mit. Und daraus, dass ich durchaus aus unterschiedlichen Quellen, sowohl vom SGS-Lead als auch von den Experts, als auch vom Tribe-Lead und von weiteren Mitarbeitern Feedback kriege, habe ich ein Gesamtbild, woraus ich dann schauen kann, wo Weiterentwicklungsbedarf für einzelne Mitarbeitende ist.
Und Arndt, wie hältst du denn jetzt noch den Kontakt zur Fachlichkeit? Weil wenn ich das jetzt so betrachte, wäre es mein Wunsch, dass ich sage, ach, den Job, den du jetzt machst, den könnt doch gerne der Personalbereich bei uns machen. Also anderer Bereich außerhalb der Revision, der soll mir bitte Leute beschaffen, der soll sich um die Weiterbildung kümmern und so weiter. Das funktioniert ja nicht in der klassischen Setting. Warum? Weil ja dann gar nicht so genau klar ist, ja, was muss man denn da wirklich können und was sind denn wirklich die Anforderungen und so weiter und so fort. Deswegen meine Frage an dich, und das ist auch ein Thema, an dem ich mich gerade sehr, sehr reibe, wenn ich selbst nicht prüfe, wie schaffe ich es trotzdem an den Themen noch ausreichend nahe genug dran zu bleiben, dass ich es gut einschätzen kann? Also wie schaffst du es, dass du nicht irgendwann, ich meine, ihr macht es ja jetzt, glaube ich, noch nicht so lange, Also zumindest jetzt, wenn Marius erst seit 2023 dabei ist, dann sagen wir jetzt mal 2,5 Jahre ungefähr. Wie ist da deine Erfahrung? Entfernst du dich da von den Themen? Kannst du da noch dranbleiben oder wie schaffst du es, da dran zu bleiben?
Also grundsätzlich ist es so, dass die Rolle so angelegt ist, dass man sie auch ohne Fachkenntnisse machen kann. Also das gibt es durchaus auch bei uns in der Atruvia generell, dass People Leads in ein Team reinkommen, wo sie vorher nicht fachlich sich mit beschäftigt haben, sich dann aber natürlich auch reinarbeiten müssen. Das gehört auch dazu. Ich profitiere unheimlich von meiner fachlichen Historie. Ich merke es halt in Bewerbungsgesprächen, wo man dann schnell mal Beispiele generieren kann, wo man jetzt dran etwas abfragt oder man auch sehr schnell erkennen kann, wie die fachlichen Fähigkeiten der Mitarbeitenden sind. Genauso auch in den Jahresgesprächen. Also Stand jetzt habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass ich zu weit weg bin von der Fachlichkeit, auch wenn meine letzte Prüfung über 3 Jahre her ist. Aber gerade da, wo es dann eine sehr hohe fachliche Expertise braucht, zu Prüfungsmethodiken, zu Prüfungsinhalten, das ist dann halt letzten Endes auch Aufgabe vom Tribe Lead, der beispielsweise in den Berichtskursen oder in den Berichtspräsentationen gegenüber dem Vorstand genau dieses Fachwissen hat. Und ich glaube, das ist halt auch eine Stärke von dem Modell, dass man hier dann diese Spezialisierung haben kann. Also ich kann mich durchaus mit meinen Aufgaben, die ich habe, ein bisschen über die Zeit von der Fachlichkeit entfernen, während Marius da immer weiter sein Fachwissen aufbaut. Aber gerne, Marius, noch deine Sichtweise darauf.
Ja, du hast das schon sehr gut zusammengefasst. Am Ende geht es darum, dass man diese Doppelrolle, sowohl personelle Verantwortung als auch fachliche Verantwortung, ja, trennt. Und das hat natürlich bestimmte Vorteile, dass ich sehr, sehr stark einfach mich mit den fachlichen Komponenten unseres Bereichs auseinandersetzen kann und da meinen klaren Fokus legen kann. Und das bedeutet, ich kann auch über die einzelnen Prüfungen hinweg einfach sicherstellen, dass wir eine sehr hohe Qualität haben und kann aber, sage ich mal, die Person selbst mit persönlichen Präferenzen etc. einfach ausblenden. Was wiederum bei Arndt das Pendant ist. Arndt kann erstmal sich auf den Menschen, auf die Person fokussieren und kann jeden, so wie er ist, erstmal darin unterstützen, sich wohlzufühlen im Team, sich inhaltlich, fachlich weiterzuentwickeln und sein Skillset zu verbessern. Und das losgelöst von den einzelnen Prüfungen. Und da ist es sogar wahrscheinlich in Ordnung, jetzt nicht fachlich so nah dran zu sein, wie ich das in meiner Rolle sein muss, sondern ich blende diese Themen aus und fokussiere mich auf das, was wesentlich ist für den Menschen. Und bei mir ist es eben genau umgekehrt. Natürlich hat es Vor- und Nachteile. Also man könnte jetzt auch sagen, Arndt sollte natürlich fachlich einen guten Einblick bekommen in das, was die Person tut, weil das natürlich eine Anforderung daraus ist, wie man auch Trainings macht, sich weiterentwickelt und so weiter. Aber dafür brauchst du einen engen Austausch zwischen People Lead und Tribe Lead, weil diese Brille, die muss er nicht aufziehen, die kriegt er von mir geliefert, weil er ja eine Rückmeldung aus der fachlichen Arbeit des einzelnen Mitarbeiters von mir bekommt und kann das dann mit einfließen lassen in die jährliche Bewertung, aber auch den persönlichen Entwicklungsplan und die Unterstützung, die jeder Einzelne bekommen soll.
Okay, jetzt habe ich natürlich bei mir wieder meine Themen im Kopf, wie das so üblich ist. Also ich habe ja zum Beispiel einen Bau- und Immobilienrevisor bei mir. Den musste ich jetzt neu suchen. Und ich kann euch sagen, ich habe nicht Bauingenieurwesen, Architektur oder Ähnliches studiert. Für mich wäre es unheimlich schwer gewesen, alleine so ein Vorstellungsgespräch mit jemandem zu führen und dem auf den Zahn zu fühlen oder derjenigen, ob denn das Fach-Know-how passt. Macht ihr das dann zweistufig, dass Arndt sozusagen die erste Rutsche geht und wenn es dann fachlich tiefer geht, so und er sagt mal, er hat jetzt die ersten aussortiert und sagt, okay, der könnte was sein, dass ihr dann das zweite Gespräch gemeinsam macht oder geht ihr gleich gemeinsam rein? Wie ist da eure Strategie?
Also genauso ist es. Also ich mache erstmal eine Erstauswahl aus den Bewerbungen, führe dann ein Erstgespräch, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob er menschlich, kulturell, aber auch erstmal grob fachlich bei uns ins Team passt. Und dann gibt es ein entsprechendes Zweitgespräch. Und dieses Zweitgespräch ist auch ein bisschen abhängig von der Fachlichkeit. Wir haben ja 2 Tribes. Das heißt, wenn wir jetzt jemanden, der viel mit Töchtern zu tun hat, ist es naheliegend, dass Marius dabei ist. Wir haben auch eine hohe Durchlässigkeit bei den beiden Tribes. Das heißt, in beiden Tribes findet Prüfung statt, sodass Marius, ich sag mal, bei dem Standardprüfer auch immer dabei sein kann. Und wenn es ganz spezielle Themen sind, und da haben wir beispielsweise das Thema Cloud gehabt, da ziehen wir dann auch nochmal andere Personen hinzu. Wir haben ja einen Cloud-Expert, wo wir einleitend von gesprochen haben. Der ist jetzt auch bei einigen Bewerbungsgesprächen dabei gewesen, wo wir neue Leute gesucht haben, um das Thema Cloud bei uns auch gut abprüfen zu können.
Okay.
Ich würde gerne noch ergänzen, so okay.
Ja, klar.
Ich glaube, diese Zweistufigkeit im Rahmen des Prozesses ist auch nochmal ein entscheidender Vorteil, weil wir im ersten Schritt erstmal gucken, wer ist der Mensch und passt der Mensch zum Team und welche Kultur würden wir damit in der Revision auch fördern. Und wenn da alles passt, dann gehen wir darüber und schauen nochmal, passt denn auch die Fachlichkeit und die Anforderungen, das Profil aus der Brille. Und wenn beide Puzzlestücke gut ineinander greifen, dann ist es auch der richtige Fit und zwar für beide Seiten. Das ist ja auch Bewerbungsprozess ist ja immer beidseitig. Dann sagen wir Daumen hoch, sowohl aus People-Lead-Sicht als auch aus Tribe-Lead-Sicht. Und dann haben wir meistens auch ein sehr gutes Händchen dafür, unser Team zu stärken, dass wir die richtigen Leute finden.
Genau, also vielleicht ist das gerade auch die Gelegenheit, noch einen schönen Werbeblock einzublenden. Wir haben jetzt in den letzten Monaten 5 Personen eingestellt bei uns ins Revisionsteam. Und alle 5 sind aus meiner Sicht wirklich absolute Volltreffer, sowohl menschlich als auch fachlich für das Team. Plus nochmal, ich habe letztens auch nochmal ein Onboarding-Feedback eingeholt, wo ich eine anonyme Forms-Umfrage gemacht habe, wo beispielsweise alle 5 gesagt haben, dass sie sich bis zum Maximalwert, also es waren 5 Punkte zu vergeben. Und sie haben alle 5 Punkte vergeben auf die Frage, wie sie sich integriert fühlen in das Team. Also das funktioniert sehr, sehr gut, diese Zweistufigkeit, diese Spezialisierung von mir, denke ich, auch auf den Rekrutierungsprozess und das Onboarding, sodass das alles reibungslos funktioniert.
Okay, dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. Also ihr habt neue Leute, ihr habt die ongeboardet und wir wissen ja in der Revisionswelt, je weiter das Jahr voranschreitet, umso enger wird es komischerweise immer und dann kommt das Jahresende meistens schneller, als man möchte. Und schwupps ist es Dezember. Und sagen wir mal, da kommt jetzt ein bisschen Stress auf im Team, weil ihr habt ja mit 30 Leuten, gehe ich davon aus, ihr habt Teamprüfungen und keine Ahnung, da sind vielleicht 5 Leute auf einer Prüfung gemeinsam. Einer oder eine ist etwas sehr hinten dran und jetzt sollen doch die Kollegen bitte einspringen, weil das fachliche Thema nicht schnell genug abgearbeitet wurde. Also ein rein hypothetisches Thema kommt vielleicht nur in meiner Erfahrungswelt vor und nicht bei euch, aber jetzt mal rein hypothetisch. Man hätte jetzt sowas, es gibt ja immer erfahrenere Leute, die schütteln das aus dem Handgelenk und andere, denen fällt das schwerer oder da wird dann auf einmal festgestellt, ups, da ist vielleicht noch eine Lücke. Wer führt denn dieses Gespräch? Weil da hat man ja jetzt ein bisschen Teamthermik drin, dass das Team sich aufregt und sagt, boah, schon wieder XY, wieso ich? Und umgekehrt hat man ja auch dieses fachliche Thema. Wie machten ihr das bitte? Oder wie würdet ihr das hypothetischerweise tun?
Also es ist absolut richtig, dass typischerweise ein Jahresendspurt in einer Revision ist. In der Atruvia-Revision ist es so, dass wir alle unsere Prüfungen auf den 30.11. planen. Das heißt, wir haben in unserer Planung schon mal einen gedanklichen Puffer, dass wir den Dezember im Zweifel auch noch nutzen können. Aber es gibt jede Woche einen Austausch mit dem Tribe Lead und dem Gesamtteam, dass wir auf jede Prüfung schauen und unterjährig schon dagegen steuern, wenn irgendwo was schiefläuft. Insofern ist es in den letzten 3 Jahren nicht vorgekommen, dass wir im Dezember viele Überschwapper hatten. Die meisten Prüfungen waren auch wirklich zum 30.11. fertig. Aber B, dass selbst im Dezember die wenigen, die noch gelaufen sind, dass wir die abgeschlossen bekommen haben. Und so waren wir zum Jahresende auch immer durch mit all unseren Prüfungen. Ja, und das ist schon was Besonderes, glaube ich, weil wir einfach unterjährig so gut dagegen steuern. Deine Frage zielt auch noch ein bisschen darauf ab, wie ist denn das mit unterschiedlichen Skillsets? Und wir haben sehr, sehr viele Teamprüfungen bei uns in der Atruvia. Und da mischen wir die Teams ganz bewusst. Also oftmals Leute mit sehr viel Erfahrung, Leute, die relativ wenig Erfahrung haben, dass natürlich eine gegenseitige Befruchtung an der Stelle stattfindet und die Leute, die noch Erfahrung sammeln, da nicht alleine ins kalte Wasser geschmissen werden. Das klappt auch sehr gut und wir kriegen da sehr viel positives Feedback aus dem Team heraus, wie wir die Prüfungsteams zusammensetzen und da natürlich immer dann gucken, dass wir nicht irgendeine wichtige große Prüfung haben, wo wir schon von vornherein wissen könnten, mit dem Skillset der Erfahrung das kriegen wir nie und nimmer hin. Da beugen wir vor und da schließen auch Arndt und ich uns mal kurz und schauen gemeinsam über die Planung und Besetzung der Prüfungen. Ich natürlich mehr auf sozusagen eine fachliche Brille und Zeitkomponente und Ressourcenausstattung in einer Prüfung. Und Arndt schaut auch noch mit auf das Skillset, sodass wir eigentlich in der Teambesetzung da immer gut gegensteuern können, dass wir nicht in diese Gefahr hineinlaufen.
Genau, und deine Frage, die wirft schon ein interessantes Thema auf. So wie meine Erfahrung ist, dass wir sicherlich weit über 80, wahrscheinlich über 90% der Themen sehr klar getrennt haben, wo es sehr klar im Aufgabenbereich des Tribe-Leads ist oder auch sehr klar im Bereich des People-Leads. Es gibt aber durchaus auch Fälle, wo es Überschneidungen gibt. Und das, was du jetzt gerade als Beispiel geführt, dargestellt hast, würde es nochmal weiterspinnen. Es gibt zum Beispiel auch 10-Stunden-Überschreitungen, Arbeitszeitverstöße etc., Überlastungen, wo gerade in solchen Situationen auch Mitarbeitende vielleicht auch einfach so viel arbeiten, dass es auch über den gesetzlichen Rahmen hinausgeht. Das sind dann Sachen, wo spätestens ich dann noch aktiv werden muss und dann auch mit den Mitarbeitenden spreche. Das ist aber auch der Punkt, wo vorher Marius über die operative Ressourcensteuerung, die liegt klar bei ihm, auch schon einen Blick darauf hat, welche Mitarbeitenden vielleicht eine starke Auslastung haben. Dann gehen wir auch in den Austausch, sprechen, was hat Marius bisher für Erfahrungen. Und dann ist es häufig so, dass ich nochmal im Dialog mit den Personen gehe und gucke, ob wir irgendwie eine Lösung finden. Sei es Umschiften von Prüfungen, entlasten mit irgendwelchen anderen Themen, Überstunden genehmigen, die üblichen Werkzeuge, man kennt es ja. Aber insbesondere dann auch mit den Menschen sprechen und den Ursachen auf den Grund gehen.
Okay, dann sagen wir doch mal, Mitarbeiter steuert auf einen Burnout zu. Weil überlastet, ist nah an der 10-Stunden-Grenze, will es aus dem Teamdruck unbedingt hinbekommen, will sich fachlich weiterentwickeln, ist vielleicht sehr, sehr ambitioniert, pflichtbewusst, möchte alles lieber 1000-prozentig richtig machen, steuert aber langsam auf den Burnout zu. Marius merkt, die fachlichen Ergebnisse passen nicht mehr so richtig, weil der Burnout sich nähert. Du sprichst jetzt, Arndt, mit dieser Person und sagst, also sagen wir mal, ausgebrannt, Burnout, ist das alles zu viel, privat vielleicht, Trennung, Elternpflegefall, keine Ahnung, irgendwie sonst Stress. Was macht denn ihr dann? Da kannst du ja jetzt auch nicht Überstunden beantragen und sagen, ja, dann beantragen wir jetzt mal Überstunden. Sondern wie würdest du das denn einmal für die Person lösen und andererseits dann auch für das Team lösen?
Also ich glaube, die Frage ist ja eine grundsätzliche Leadership-Frage und weiter weg von unserem eigentlichen Thema Shared Leadership. Aber also ich würde es jetzt einfach mal so beantworten, dass sicherlich Marius und ich in einem sehr, sehr engen Austausch über einen längeren Zeitraum die Person auch begleiten würden. Also dass wir monatlich mindestens, vielleicht auch wöchentlich mit uns, mit der Person darüber sprechen, welche Aufgaben gerade anliegen, wie die gerade verteilt sind, wie die Person entlastet werden kann, die Person auch stärken. Also üblicherweise liegen da ja irgendwelche Defizite im Leben vor. Dann muss man halt das individuell angehen. Ich glaube, so eine Generalantwort kann man auf die Frage auch gar nicht geben, weil das doch immer wieder individuelle menschliche Schicksale dahinter sind.
Für mich ist das auch Tagesgeschäft, eng an den Leuten zu sein und zu verstehen, wie ist man unterwegs? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Ich führe regelmäßig mit allen im Team Ressourcengespräche und da geht es darum, welche Prüfungen sind bei dir gerade geplant? Wann hast du Urlaube? Wann hast du Trainings? Wie bist du in Summe ausgelastet? Und da kommt es regelmäßig vor, dass Mitarbeiter sagen, puh, das wird aber jetzt schwierig in Q2 oder in Q3, das ist ein bisschen viel. Oder andersrum, hey, in Q3, ich glaube, da haben wir noch Luft. Und dann wird im Gesamtteam entsprechend nachkalibriert. Also die Personen, die zu viel haben, da überlegen wir dann schon, entweder reduzieren wir Ressourcen in der Prüfung oder wir streichen sogar eine Prüfung für diese Person und geben die an jemand anderen. Und umgekehrt, also das ist für mich Tagesgeschäft, wie Arndt sagte, das ist grundsätzliches Leadership und dafür sind wir auch da. Und das Schöne ist, dass wir in der Atruvia eine wirklich gute Teamkultur haben und sich Leute auch melden. Also da kommt nicht zu dem Punkt, dass jemand ausgebrannt ist und erst dann merken was, sondern wir sind immer zugänglich und Leute melden sich und wir reden über alles, um da frühzeitig entgegenzuwirken. Ja, und dass jeder im Gesamtteam eine relativ faire Belastung hat, was auch die Planung betrifft. Natürlich gibt es immer den Faktor, dass du nie weißt, was findet man in der Prüfung und müssen wir im Zweifel nochmal bei einem Thema tiefer reinstechen. Das kommt natürlich auch vor. Aber wenn dem so ist und im Zweifel auch Meilensteine, die wir geplant haben, gerissen werden oder mehr Ressourcen gebraucht werden, dafür sitzen wir jeden Montagmorgen als Wochenauftakt zusammen und planen das und können das auch frühzeitig mit berücksichtigen, dass zwar dann eine Prüfung im Zweifel länger dauert, aber der Gesamtplan nicht in Gefahr ist und auch nicht eine Einzelperson zu überlastet wird. Das ist schon unser Anspruch, da gute Führungskräfte fürs Team zu sein.
Wie plant ihr denn dann ein Jahr? Ich meine, 30 Leute oder bei dir jetzt in deinem Fall, Marius, sagen wir mal 15 oder so. Wie planst du die dann für ein Jahr, sodass du eben diese Flexibilität noch hast? Weil wir wissen ja, Bankenumfeld, da werdet ihr ja wahrscheinlich auch die MRISC-Anforderungen erfüllen müssen, die Banken erfüllen müssen. Ja, bitte das ganze Jahr planen, nicht zu viel Luft reinplanen, aber genügend Puffer für Sonderprüfungen. Machst du dann nur die Quartale oder sagst du insgesamt im Jahr machen wir ungefähr die Prüfungen, erstes Quartal die, zweites, drittes, viertes und dann wird dann noch mal ein bisschen hin und her geschoben? Also weil die Leute werden ja auch sagen, ja, ich möchte aber jetzt schon in Urlaub gehen. Also wie machst du da die Planung? Ich finde, das ist immer eine Riesenherausforderung mit dem Team, ohne das Team. Dürfen die sich das aussuchen oder wie ist es denn?
Ja, auch da haben wir Zusammenspiel zwischen Art und mir. Wir nehmen uns relativ viel Zeit, immer das Folgejahr zu planen und starten auch schon im August eines Jahres mit der Planung fürs Folgejahr, kommen natürlich erstmal über den risikoorientierten Prüfungsplan, also welche Themen sind anzuschauen, aber nehmen uns auch relativ viel Zeit, dann die Prüfungen zu staffen. Und da ist es so, dass Arndt mit jedem Mitarbeiter Gespräche führt, auch versteht, wer hat welche Kapazitäten, stehen Elternzeit oder sowas an. Also, dass wir wirklich eine gute Basis haben, die kommt von Arndt. Wie viel Kapazitäten haben wir in der gesamten Mannschaft für das Folgejahr? Und dann treffen wir uns als Gesamtteam immer Richtung Ende November, Anfang Dezember und verteilen diese Prüfung erstmal initial. Das bedeutet, wir gucken erstmal, welche Prüfungen stehen an und welche Skillsets haben wir im Team wie verfügbar. Dann gibt es eine initiale Zuordnung und dann kann jeder Prüfer auch noch selbst mitreden und wählen, welche Prüfungen er denn gerne präferiert haben möchte. Da kann man Wünsche äußern, das klappt dann nicht bei allen Prüfungen, aber einige Prüfungen, die man selbst auch gerne wählen würde, die bekommt man dann auch. Und dann wird das Ganze auf die Zeitachse gelegt, wo wir dann schauen, welche Prüfung kommt dann in Q1, Q2, Q3, Q4. Wir denken da schon auch eher in Quartalsscheiben und machen dann bei jeder Person in der individuellen Ressourcenplanung, gucken wir dann, wo ist eine Urlaubsplanung mit drin. Es ist ja auch so, zu Beginn des Jahres weiß noch nicht jeder Mitarbeiter, wann man welchen Urlaub nimmt im Laufe des Jahres. Aber dafür sprechen wir regelmäßig miteinander, gucken auf die individuelle Planung, dass sobald dann auch zu Beginn des Jahres so langsam der Sommerurlaub klar ist oder im Sommer dann so langsam der Herbsturlaub, dass wir das immer mit eintragen, dann weiß es jeder Bescheid und dann ist das immer frühzeitig mit eingeplant. Also da sind wir schon sehr nah am Team und bisher hatte ich da noch nicht das Gefühl, dass das so unstrukturiert ist im Laufe des Jahres, dass wir da in Gefahr laufen.
Würde ich nochmal gerne ergänzen. Ich glaube gerade, dass wir bei der Prüfungsplanung so eine Art Pull-Prinzip auch anwenden, wo üblicherweise im November die ganzen Prüfungen einmal versandt werden an die Mitarbeitenden und die sich dann melden können, welche Prüfung sie gerne machen möchten. Das führt A zu Mitarbeitermotivation und B führt es auch zu Qualität. Ich glaube, dass die Leute, die dann einfach Lust haben, diese Prüfung zu machen, auch gute Ergebnisse erzielen. Und wie Marius es schon gesagt hat, nach Abgabe der Wünsche fängt richtig die Arbeit an im Rahmen der Staffings, weil wir dann schon einige Prüfungen haben, die nicht gestafft sind, weil da keiner sich für interessiert hat. Andere Prüfungen auch haben, wo sich zu viele gemeldet haben. Und dann setzen Marius und ich und auch Prüfungsplaner aus dem Team uns zusammen und bringen das zu einem guten Ergebnis. Auch hier wieder enge Zusammenarbeit, das Zauberwort. Wir haben halt unterschiedliche Interessen auch innerhalb dieses Prozesses aus unseren Rollen heraus. Es gibt ja für mich dann insbesondere das Thema, welche Skills wollen wir zukünftig besetzen? Wollen wir Mitarbeitende zu bestimmten Themen heranführen? Das funktioniert natürlich insbesondere gut, wenn man Teamprüfungen macht, wo man erfahrene Prüfer hat und einen vielleicht nicht so sehr erfahrenen Prüfer und die zusammen in einem Team hat. Da lernt der eine von dem anderen gut und das ist dann durchaus ein Thema, was ich immer wieder in die Prüfungsplanung einbringe, dass wir die Skills auch immer weiter auf breitere Füße stellen und die Zukunftsskills auch gut besetzen. Und auf der anderen Seite hat natürlich Marius das Interesse, die Prüfung so zu staffen, dass hinterher ein gutes Ergebnis auch rauskommt und der in der operativen Planung da auch unterjährig nicht so viel Anpassungsbedarf hat.
Also wenn ich mir das so vorstelle mit Vor- und Nachteilen, dass dieses Shared Leadership Konzept hat, Weil ich wünsche mir das auch manchmal. Ah, oh Gott, jetzt muss ich diese Ausschreibung machen. Ah, jetzt muss ich ein Zeugnis machen, nochmal die Unterlagen raussuchen, von wann bis wann denn die Ausschreibung lief. Und wo ich dann einfach sage, oh, nervt mich in dem Moment, obwohl ich natürlich weiß, ich muss es machen. Deswegen kann ich mir das schon vorstellen, dass das besser ist, wenn man sich da konzentrieren kann auf seine Dinge, auf seine Themen. Und mir das in gewisser Weise auch wünschen würde. Also von daher denke ich, diesen Vorteil kann ich durchaus sehen. Klar muss man sich viel austauschen. Also die Zeit, die ich dadurch gewinne, verliere ich dann wieder durch den Austausch. Andererseits nervt es mich nicht, weil ich meine Tätigkeit nicht zu sehr unterbrechen muss, könnte ich mir vorstellen. Dass ich immer voll die Seiten wechseln muss zwischen tiefer Fachlichkeit und dann wieder dieser administrativen Tätigkeit. Das könnte ich mir auch vorstellen. Das ist ja auch gleich der höchste Nachteil dann. Man muss sich viel abstimmen und man muss wahrscheinlich sehr, sehr eng zusammenarbeiten und da muss auch die Chemie passen. Sonst könnte es, glaube ich, blöd werden und im Zweifel, also im blödsten Fall dann auf dem Rücken der Mitarbeitenden ausgetragen werden. Falls ihr beide euch zum Beispiel nicht abstimmen würdet.
Ich finde,
Oder?
du hast die Vor- und Nachteile schon sehr, sehr gut zusammengefasst und auch richtig
Hm.
erkannt. Also wir haben große Synergien oder auch Vorteile dadurch, dass wir uns spezialisieren können. Wir haben aber auch einen deutlich erhöhten Abstimmungsaufwand. Und aus unserer Sicht, und ich glaube auch nicht unbedingt, dass es für jedes Unternehmen und für jede Revision zählen muss, ich glaube, jedes Unternehmen muss für sich gucken, individuell, ob es in der Situation, wo es sich befindet, ob so ein Modell Sinn macht. Aber für uns hat es sich bewährt. Und also es hat Vor- und Nachteile, aber es hat sich bewährt. In meiner Wahrnehmung ist es sowohl auf Führungsebene als auch auf Mitarbeitendenebene, dass es eine hohe Akzeptanz hat. Und bei allen Vor- und Nachteilen, die du aufgezählt hast, muss man noch eins auch ergänzen. Oft sind Führungskräfte halt auch alleine. Und es ist einfach wunderbar, in einem Tandem zu agieren, wo man sich gegenseitig befruchten kann, wo man sich gegenseitig challengen kann, wo man gegenseitig einfach Gedanken austauschen kann und dann auch einfach zu besseren Ergebnissen kommt. Und ja, vom Aufwand her kann man das hin und her rechnen. Man hat durch die Abstimmungsaufwände sicherlich mehr Aufwand für durch die Spezialisierung und die Synergien spart man auch was ein. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass es in der Summe zu einer höheren Qualität führt. Und wir haben beispielsweise eine Mitarbeiterbefragung gemacht im letzten Jahr. Also bei uns wird quartärlich eine Mitarbeiterbefragung gemacht im gesamten Unternehmen. Und da kriegen wir immer wieder super Ergebnisse. Also im ersten Quartal haben 92% der Mitarbeitenden in der Revision gesagt, sie möchten gerne Eatruvia als Arbeitgeber weiterempfehlen. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, von der Qualität her, wir in unseren Prozessen und Abläufen, wir haben Quality Assessment gemacht im letzten Jahr, IDW PS 983, kennen sicherlich viele Zuhörer. Da haben wir ein Top-Ergebnis von 97,15% erzielt. Und ich bin überzeugt davon, dass diese beiden Zahlen auch damit zusammenhängen, dass wir ein Shared Leadership Modell haben, was einfach zu einer höheren Qualität bei uns auch führt.
Jetzt hast du die Qualität so hervorgehoben und ihr seid ja im Agile-Umfeld unterwegs, beziehungsweise ihr lebt ja Agile oder wollt es leben. Kann ich ja von außen schlecht beurteilen. Da ist es ja so, dass man sagt, die Effektivität hat die Priorität vor der Effizienz. Hauptsache, es funktioniert, ich habe ein besseres Produkt, ich kann den Kunden nutzen oder das Kundenbedürfnis besser erfüllen oder dem Kunden dienen. Das heißt, die Effektivität ist höher, Effizienz steht eher an zweiter Stelle. Das würde eigentlich deswegen zu diesem Modell sehr gut passen, weil du ja sagst, die Qualität ist insgesamt besser, auch wenn man diesen Abstimmaufwand hat, auch wenn es sozusagen vielleicht einen kleinen Effizienzverlust hat, weil man sich über die Leute austauschen muss. Aber das hört sich für mich zumindest so ähnlich an, dass man sagt, hier ist die Effektivität für die Führungskräfte und die Mitarbeitenden eben Prio 1 und die Effizienz eher das Zweitrangige. Ist das jetzt nur so mein Eindruck oder würdest du das bestätigen, Arndt?
Ich kenne jetzt diesen agilen Ansatz, den du beschrieben hast, gar nicht, auch wenn ich mich viel mit Agilität beschäftigt habe. Aber es ist auch nichts, was wir uns in der Revision bewusst so überlegt haben. In der Praxis geht es einfach nur darum, dass wir von Entscheidung zu Entscheidung gucken, was das Beste für die Revision ist. Und dass wir dann auch mal gucken, wo geht es jetzt darum, dass wir die beste Qualität erzeugen und aber auch an anderen Stellen gucken, wo kriegen wir jetzt die beste Effizienz her, wo können wir Ressourcen auch einsparen, wo können wir effizient arbeiten. glaube, das ist jetzt unabhängig davon, ob agil oder nicht. Also diese Fragen stellt sich jeder, der in der Wirtschaft irgendwie aktiv ist. Und das machen wir auch tagtäglich.
So, Marius schmeißt sich schon weg vor lauter Lachen. Erzähl.
Nein, also wir haben ganz klar das Credo Qualität über Zeit, über allem. Wir wollen gute Prüfungsergebnisse liefern und so auch einen Mehrwert fürs Unternehmen schaffen. Das ist ganz klar unser Nordstern, an dem wir uns orientieren. Das steht über allem und da sollen die Zusammenarbeitsprozesse zwischen PeopleLead und TribeLead das Ganze eben befähigen. Effizient sind wir ja auch, wenn wir eine gute Qualität liefern. Also sei es eine risikoorientierte Planung oder Herangehensweise an Prüfungen, wo wir bewusst Themen auch mal ausklammern und Nein sagen, wo wir sagen, da ist es in Ordnung, Ressourcen einzusparen und eben nicht das letzte kleine Risiko zu beleuchten, sondern uns eher auf die großen Themen zu fokussieren. Also das macht uns ja auch zugleich effektiv, weil wir uns auf die großen Risiken fokussieren. Und gleichzeitig auch effizient, weil wir da, wo es nicht notwendig ist, auch keine unnötigen Ressourcen reinstecken. Und das macht uns als gute Revision auch aus. Und da versuchen wir als PeopleLead und TribeLead eben immer wieder unsere Mannschaft zu befähigen und zu stärken, genau dieses Credo eben auch zu leben.
Das finde ich sehr interessant, wenn Qualität vor Zeit geht und ihr trotzdem immer das Jahresende einhalten könnt. Weil bei mir muss ich ehrlich gesagt auch von mir sagen, wenn ich mir denke, ah, das Thema gehe ich vielleicht nur alle 2 Jahre an oder alle 3 Jahre. Wenn ich es jetzt nicht in diese Prüfung reinbringe oder der letzte Schritt noch weiter gedacht wird, muss ich 2 Jahre warten, bis ich es wieder aufgreifen kann.
Ja, aber andersrum, wenn ich keine konkreten Hinweise habe, dass ein Thema so kritisch ist, dass ich es zwingend beleuchten muss, dann muss ich irgendwo auch akzeptieren, dass natürlich ich nicht unendlich tief in jedem Thema jedes Jahr unterwegs sein kann und ich muss irgendwie risikoorientiert herangehen. Und da sind wir beim Thema Prüfungsplanung. Natürlich haben wir einen rollierenden Prüfungsplan, sodass wir sozusagen über 3 Jahre hinweg schon genau wissen, wie sieht die Planung aus für die nächsten 3 Jahre und können auch abschätzen, wann ein Thema wieder dran ist. Aber wir holen uns im Rahmen der Prüfungsplanung auch ganz viele Impulse aus dem Unternehmen ein. Wir interviewen jeden einzelnen Vorstand, wir sprechen mit dem Prüfungsausschuss, mit dem Aufsichtsrat, auch mit verschiedenen Stakeholdern im Unternehmen, um zu gucken, gibt es denn irgendwo Impulse, hängt irgendwo was quer, dass wir das natürlich frühzeitig mit berücksichtigen in unserer Planung. Das genau, was du gerade angesprochen hast, Silvia, gibt es da irgendwo ein Thema, was ich gerne prüfen würde und wenn ich es jetzt nicht prüfe, dann kann ich erst in 2 Jahren wieder reinschauen und so. Das war da nichts übersehen. Und als Revision haben wir sowieso das Recht, jedes Mal, wenn wir einen wichtigen Impuls geben, diesen Puffer, den wir uns in der Ressourcenplanung gesetzt haben, im Zweifel auch eine Sonderprüfung zu machen oder eine Prüfung zu erweitern, dass wir da entsprechend reagieren. Aber das hängt für mich alles zusammen unter dem Thema risikoorientiert vorgehen und natürlich da versuchen, effizient unterwegs zu sein. Und dann habe ich auch nicht zwingend den Widerspruch, einerseits zu sagen, Qualität über Zeit, und gleichzeitig immer den Dezember eher mit einem guten Abschluss statt mit einer riesen Stresswelle zu bewältigen. Das hat in den letzten Jahren immer gut funktioniert, ohne dass wir jetzt ein kritisches Risiko oder einen ganz wichtigen Impuls nicht hätten prüfen können. Also insofern, es funktioniert schon ganz gut.
Gut.
Ich meine, vielleicht muss man noch einen Trick auch, den ich eigentlich ganz cool finde, bei uns verraten. Wir differenzieren zwischen A- und B-Prüfungen. Also wir sagen halt, es gibt A-Prüfungen, die müssen gemacht werden und B-Prüfungen, die können gemacht werden. Du hast ja eben auch davon gesprochen, wie man mit Puffern in der Jahresplanung umgeht. Die sind ja häufig dann einfach weg. Deshalb haben wir uns entschieden, keine Puffer zu machen. Aber so ein Puffer, wo wir Prüfungen mit einplanen, wo wir aber auch sofort in der Prüfungsplanung auch gegenüber dem Vorstand sagen, das ist für uns Spielmaster und da entscheiden wir vielleicht, ob das gemacht wird oder nicht in dem Jahr. Das ist auch hilfreich, wenn wir das machen.
Heißt, ihr werdet dann auf alle Fälle eine Planänderung dann haben. Also was lasst ihr euch genehmigen? Die A-Prüfungen oder A inklusive B?
Wir lassen uns A-Prüfungen genehmigen als zwingend Prüfung, zeigen aber schon dem Vorstand, wenn wir noch Puffer haben, das sind die nächsten 2, 3 Prüfungen als B-Prüfungen, die wir dann noch ebenfalls in dem Jahr machen würden. Falls wir die nicht schaffen, werden die im Folgejahr automatisch zu einer A-Prüfung. Aber ich sag mal, von den Prüfungen, die wir in den Vorstand bringen, jetzt im Prüfungsplan 45 Prüfungen hat, also A-Prüfungen, dann kommen da noch zwei B-Prüfungen oder so dazu. Das ist jetzt nicht so, als ist da ein 50-50-Verhältnis, sondern wir zeigen nur, da sind B-Prüfungen, die nächsten zwei, drei etc., die wir dann machen würden.
Das finde ich jetzt mal eine interessante Sache, weil ich kämpfe ja dann auch immer mit der Gesamtkapazität und dem Thema, alles muss innerhalb von 3 Jahren geprüft sein.
Das muss bei uns dann auch, aber innerhalb des einen Prüfungsjahres. Da haben wir diese B-Prüfung, mit denen wir spielen können. Aber natürlich müssen wir gleichzeitig sicherstellen, dass jedes einzelne Thema alle 3 Jahre mal mindestens dran war.
Ja, okay. Also das heißt, genau. Ihr hättet dann was in einem 2-jährigen Turnus, das dann gegebenenfalls doch in einen 3-jährigen Turnus abdriftet.
Genau umgekehrt. Ich habe was, was in einem 3-jährigen Turnus ist, was, wenn wir es schaffen, einen Prüfungsplan schneller zu bearbeiten, dass es dann schon in einen 2-jährigen Modus kommt, weil wir es dann sozusagen aus dem nächsten Jahr schon vorziehen können. Die B-Prüfungen sind die logischen Nachrücker, wenn wir schnell unterwegs sind.
Es entsteht kein Nachteil dadurch, wenn die B-Prüfungen nicht gemacht werden. Also dann werden unsere regulatorischen Vorgaben nicht dadurch gebrochen. Okay.
Das war jetzt für mich, glaube ich, das Entscheidende, weil ich habe diese, wenn man jährliche hat, 2-jährige und 3-jährige, dann hat man immer wieder mal in gewissen Jahren so gewisse Bugwellen, wo sich dann alles bündelt. Und wenn ich sehe, ich laufe auf eine Bugwelle zu, dann ziehe ich auch schon mal Prüfungen vor. Ich habe die dann aber nie anders deklariert. Der Trick ist also, etwas, was man vorzieht, zu sagen, wenn ich Zeit habe, mache ich sie noch. Da muss man aber auch aufpassen, dass man die erst im 4. Quartal macht und nicht gleich im 1., weil sonst ist der eigene Puffer weg. Ihr seid super. Ich habe eine Perspektive, dass diesmal das Jahresende auch am Jahresende ist und ich Silvester auch an Silvester feiern kann. Das finde ich super. Klasse. Ich danke euch beiden. So, jetzt habe ich ja noch ein paar Abschlussfragen an euch. Und zwar, ihr habt jetzt ja hervorgehoben, Kommunikation ist so wahnsinnig wichtig. Kommunikation bei euch beiden, die Mitarbeitenden untereinander sowieso. Wann und wie kommuniziert man denn dann auch erfolgreich? Was sind denn da die Kriterien für euch?
Das ist ja jetzt schon fast eine philosophische Frage. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Also ich glaube, da gibt es mehrere Ebenen, wenn ich jetzt einfach mal loslege zu reden. Einmal erstmal das klar Fachliche. Also wenn ich eine Frage, ein Thema habe, will ich ja erstmal eine Antwort haben. Und da ist es schon so, dass Marius und ich beispielsweise in unserer Kommunikation jeweils zu Beginn unseres Meetings sagen, welche Themen wir haben und dann gehen wir die halt auch an. Ich finde es in der Kommunikation, aber jetzt nicht nur zwischen Tribe Lead und People Lead, sondern in dem gesamten Team auch wichtig. Und ich glaube, das ist etwas, was viele, viele Unternehmen auch hoffentlich während Corona gelernt haben, dass Kommunikation nicht rein aus Fachlichkeit besteht, sondern halt auch aus vielen, vielen anderen Themen. Dass man halt auch die Gelegenheit hat, mal auch über was Privates zu quatschen, dass man auch mal die persönliche Bindung einfach stärken kann und dass man auch in den Austausch über fachliche Themen geht, die jetzt gar nicht so zwingend gerade akut zwischen den sprechenden Personen eine Rolle spielen, sondern dass man beim Kaffee zwischendurch, dass da ein Prüfender vielleicht auch einfach von seiner Prüfung gerade erzählt und andere das mitkriegen und vielleicht dann einfach spontan neue Ideen reingehen können. Das sind Dinge, die viel Nutzen erzeugen können, auch wenn man es nicht sofort messen kann. Ich habe mal irgendwie so eine Methode kennengelernt, ROI, wo man am Ende eines Gesprächs immer die Frage stellt, hat sich der Aufwand gelohnt, den ich jetzt in dieses Thema investiert habe, in dieses Gespräch investiert habe? Das kann man nicht immer sofort alles messen. Also oft ist es auch so, dass Prüfende von Informationen profitieren, die sie nebenbei mal eingefangen haben.
Okay, Marius.
Also für mich ist effektive Kommunikation auch vielschichtig. Zum einen muss sie regelmäßig erfolgen. Zum anderen muss sie ehrlich sein und sie muss auf Augenhöhe passieren. Und Art und ich haben 2 Showfix-Termine jede Woche. Das heißt, wir haben mehrere Berührungspunkte, um über alle möglichen Themen zu sprechen. Und darüber hinaus können wir uns natürlich jederzeit auch noch anrufen. Ehrlich und auf Augenhöhe ist aber insbesondere nicht nur zwischen Art und mir, die sozusagen auch dieselbe Sprache gegenüber dem Team sprechen müssen, sondern das gilt auch für unsere Mitarbeiter. Wir versuchen da immer ehrlich zu sein und einen guten Umgang mit allen im Team zu haben. Und dann ist auch Kommunikation auf einer Vertrauensbasis, die auch effektiv ist. Und das machen wir, indem wir mit jedem regelmäßig sprechen, sei es ich wegen Ressourcenplanung, sei es Arndt wegen sozusagen grundsätzlichen Themen. Und wir halten da auch nichts hinter den Berg. Ja? Also wir sehen immer wenn es Probleme gibt, dann sprechen wir die auch an und versuchen gemeinsam eine Lösung zu finden. Und mit diesem Ansatz versuchen wir auch eine gute Vertrauensbasis zu haben. Und dann ist effektive Kommunikation auch, dass eben das, was wir vermitteln wollen, auch genauso wahrgenommen wird, nicht wertend, weder positiv oder negativ noch irgendwie ausgestrahlt, sondern einfach effektive Kommunikationsteam, die genauso angenommen wird, wie sie gemeint ist. Und das ist ein langer Prozess. Das geht auch nicht von heute auf morgen. Das kannst du auch nicht einfordern, sondern das muss man sich über Jahre erarbeiten, weil nur dann, wenn eine gute Vertrauensbasis da ist, man auch zu allen Themen effektiv miteinander kommunizieren kann.
Jetzt hat mich Marius auch nochmal zu einem weiteren Gedanken gebracht. Wir haben bei uns in der Truvia das Thema Selbstorganisation und Eigenverantwortung sehr stark in den Vordergrund gestellt. Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass das nur funktionieren kann, wenn handelnde Personen einen Rahmen haben. Wenn sie selbstorganisiert alle in unterschiedliche Richtungen laufen, kann das nicht funktionieren. Deshalb haben wir als Unternehmen eine klare Strategie gegeben, aber wir als auch Supervision. Das haben wir auch schon gemacht, bevor die GIAS das gefordert hat. Wir haben uns also vor einigen Jahren zusammengesetzt und eine Strategie entwickelt, die halt den Mitarbeitenden Rahmen gibt. Und auf der anderen Seite haben wir im Unternehmen auch Werte definiert, die genau das widerspiegeln, was Marius gerade auch gesagt hat. Dass wir halt offen und ehrlich miteinander kommunizieren, füreinander agieren, respektvoll miteinander umgehen, eigenverantwortlich arbeiten und auch ergebnisorientiert sind. Und ich glaube, diese Kombination aus einer Strategie und den Werten ermöglichen es, sowohl in der Kommunikation als auch in den Prüfungshandlungen selbstorganisiert zu agieren und einen Nutzen fürs Unternehmen zu erzeugen.
Jetzt habt ihr ja vorhin den Qualitätsaspekt so angesprochen. Deswegen würde mich interessieren, wann ist denn eine interne Revision aus eurer Sicht wirksam?
Also wirksam ist, wenn wir die richtigen Themen beleuchten und da auch klar zum Vorschein bringen, wo genau der Ursprung eines Problems ist. Und eine Qualität bemisst sich dann darin, dass ich das sauber aufschreiben kann, dass ich effektive Maßnahmen, die auch nachhaltig wirken, mit den Fachbereichen vereinbare und dass ich eben nicht, sag ich mal, in der Regel finde und sage, hier auf Seite 17, da ist ein Komma falsch gesetzt, sondern eben die großen Themen, die das Unternehmen wirklich voranbringen, dass ich die identifiziere und dann gemeinsam mit dem Fachbereich eben festhalte im Rahmen eines Prüfungsberichtes. Also das ist wirklich eine Königsdisziplin, da den Qualitätsanspruch eben zu haben, das auch sauber aufzuschreiben. Wir hatten es eingangs erwähnt, wir haben auch 1000 Banken, die unsere Ergebnisse natürlich bekommen. Deswegen ist uns auch bewusst, was das für eine Abstrahlwirkung in den Markt auch hat. Und deswegen arbeiten wir da eng mit den Fachbereichen zusammen, eben ja die Sachverhalte ganz glasklar herauszuarbeiten und dann gemeinsam nach einer guten Lösung von Maßnahmenabstimmung eben festzuhalten.
Ich kann da wenig zu ergänzen, aber einen Gedanken vielleicht noch. Also ich glaube, die Suche nach einem Qualitätskriterium, nach einem einzigen Qualitätskriterium für gute Revisionsarbeit ist unmöglich. Also da wird man zu keinem Ergebnis kommen. Ich denke aber, wenn man einfach das Feedback von Stakeholdern einholt und da gutes Feedback kriegt, wenn man das Feedback von Prüfungspartnern, also bei uns in der Strategie haben wir auch definiert, dass wir die Geprüften bei uns Prüfungspartner nennen, um auch diesen Augenhöhefaktor mit rüberzubringen, von Prüfungspartnern gutes Feedback kriegen. Und wenn wir dann noch ergänzend dazu auch von allen Mitarbeitenden viel gutes Feedback kriegen, dann ist das schon mal ein sehr guter Indikator, dass wir wirksam sind, wie du gefragt hast, und einfach auch gut arbeiten.
Okay, wie sieht die Revision in 10 Jahren aus?
Das ist mal eine richtig gute Frage. Also ich glaube, der Grundsatz der Revisionsarbeit wird ähnlich sein. Ne? Dass wir gucken, wie werden Prozesse gelebt, wie sehen Vorgaben aus, werden regulatorische Anforderungen entsprechend umgesetzt, werden Lücken geschlossen. Also die Grundsätze sind wahrscheinlich relativ ähnlich. Was sich aber ändern wird, ist die Art und Weise, wie die Revision arbeitet. Und ich glaube, da denke ich primär auch an Themen wie künstliche Intelligenz, das natürlich einen wesentlichen Einfluss haben wird auf Analysetätigkeiten oder wie der Gesamtprozess aussieht. Ich denke auch, dass wir immer mehr als alle Revisionen, glaube ich, in die Zukunft blicken und sagen, Maßnahmen, die nicht über den Tellerrand schauen, sondern nur kleine Pflaster kleben, die bringen nicht viel, sondern der Mehrwert ist dann, wenn Maßnahmen langfristig nachhaltig gute Ergebnisse fürs Unternehmen bringen. Und das ist, glaube ich, eine Richtung, wo alle Revisionen weiter in die Zukunft schauen Und diesen Weitblick zu haben und auch, sag ich mal, vernetztes Denken im Unternehmen zu haben, über den Tellerrand zu schauen im Unternehmen selbst, das wird sich, glaube ich, noch mehr und mehr herauskristallisieren über die Zeit. Und da werden sich natürlich nicht die Grundsätze, aber die Art und Weise, wie man es tut, wie sich Kulturen in der Revision auch verändert, dass man eben von Prüfungspartner spricht oder dass die Revision eine Art Trusted Advisor ist im Unternehmen und nicht nur guckt, habe ich irgendeine Regel richtig aufgeschrieben oder so, sondern wirklich langfristig denkt. Da wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren und da wird auch eine Revision immer wichtiger und effektiver werden für jedes Unternehmen.
Bei Trusted Advisor muss ich gerade schmunzeln, weil als ich vor über 25 Jahren in der internen Revision angefangen habe, habe ich das auch schon gehört mit dem Trusted Advisor. Erster Berater im Haus sein und so. Ja, natürlich ist es immer...
Wir können das rausschneiden.
Nein. Nein, nein, nein. Nein, ich glaube schon auch. Also ich bin da vollkommen bei dir. Ich denke auch, dass es die wichtigen Themen sind, die man angehen muss, die großen Themen. Und dass es dieses Klein-Klein, das es vielleicht früher mal gab und Schwarz-Weiß und so weiter, also Schwarz-Weiß aushaken oder sowas gibt es ja auch nicht mehr, wird es auch in Zukunft hoffentlich noch weniger geben. Und da glaube ich auch, dass es da in eine andere Richtung geht.
Also ich glaube auch, dass es genauso ist, wie ihr beiden schon aufgezeigt habt. Wir sind jetzt seit einigen Jahren schon dabei, bei uns in der Revision die Prüfungsfelder immer ganzheitlicher auszuschneiden und eine Ende-zu-Ende-Betrachtung auch reinzubringen. Das führt dazu, dass wir aneinanderhängende Prozesse auch oder Prozessschritte mehr prüfen, aus der Erfahrung heraus, dass gerade an den Schnittstellen Herausforderungen sind. Und ich glaube auch, dass das der richtige Weg für die Zukunft ist, ganzheitlicher zu gucken, Ende-zu-Ende-Betrachtung reinzunehmen und dadurch einen größeren Mehrwert fürs Unternehmen zu schaffen. Und das stellt uns wieder vor mehrere Herausforderungen, weil dafür wird Wissen erforderlich sein, was eine Einzelperson gar nicht mehr beherrschen kann und auch eine Arbeitsmenge innerhalb der Prüfung, dass es Einzelpersonen gar nicht mehr können. Das heißt, wir müssen viel mehr mit Prüfungsteams arbeiten, die dann auch wissensübergreifend dann arbeiten und sich gegenseitig ergänzen. Und dann müssen wir es als Revision auch schaffen, dass wenn wir ein Team beispielsweise aus 4 Personen haben, da nicht 4 einzelne getrennte Prüfungsstränge sind, sondern diese 4 Personen in der Summe mehr erzeugen, als es 4 einzelne Personen schaffen würden. Das ist noch eine Herausforderung. Ich glaube, da müssen alle Revisionen noch dran arbeiten. Aber wir machen mit größeren Teams durchaus auch immer bessere Erfahrungen. Und das, was Marius dann gesagt hat, wird uns auch noch dabei unterstützen, nämlich KI. Also da glaube ich auch sehr stark daran, dass es in vielen Bereichen, Berichtsschreibung, Informationssammlung etc. uns helfen wird, unsere Revisionsarbeit besser zu machen und auch uns zu entlasten in vielen Bereichen, um uns dann auf die wesentlichen Sachen zu konzentrieren. Und gleichzeitig finde ich es aber auch nochmal sehr, sehr spannend, wie wir in der Lage sein werden, in 10 Jahren KI-Systeme zu prüfen. Das wird noch eine riesen Herausforderung sein.
Da können wir uns ja dann wieder unterhalten, Arndt.
Genau.
Über KI. Welche Wünsche habt ihr denn an eine interne Revision oder grundsätzlich für uns in der internen Revision?
Ich habe eigentlich 2 Wünsche, die sich mit einem Grundsatz sozusagen decken. Ne? Aber ich habe den Wunsch, dass wir als Revision effektiv sind und uns gemeinsam, also dass wir auch unsere Erfolge feiern. Wenn wir wirklich gute Ergebnisse liefern, die dann auch einen Mehrwert bringen und eine Veränderung erzeugen, die gewünscht ist, dass wir das auch feiern. Und ich habe den Wunsch, dass wir weiterhin Spaß auch bei der Arbeit haben. Im täglichen Doing, im Miteinander als Team, das ist mir genauso wichtig. Trifft man was Philosophisches ab, aber wir verbringen ja doch relativ viel Zeit und dann soll unsere Arbeit auch sinnstiftend und zugleich auch freudig sein. Das wäre mein Wunsch für unsere, aber glaube ich auch alle Revisionen.
Wir haben eben über KI gesprochen und ich habe mich mal eben daran erinnert, dass ich mal das ist bestimmt schon über 5 Jahre her, auf einer DIR-Tagung war, wo irgendein Dozent oder Referent vorgestellt hat, eine Auswertung über Berufe, die durch KI überflüssig werden und welche nicht. Und irgendwie war da aufgeführt, dass Auditoren einen Bedeutungsverlust erfahren werden. Daran glaube ich überhaupt nicht. Aber das ist auch mein Wunsch für die Zukunft, dass wir keinen Bedeutungsverlust durch die KI erfahren werden, sondern eher einen Bedeutungsgewinn. Und wir genau das eigentlich auch erreichen, was wir eben angesprochen haben, dass wir noch eine höhere Bedeutung in den Unternehmen erlangen, dadurch, dass wir Mehrwert und Nutzen erzeugen. Das mal ganz generell. Und für mich ist die Revision, und das ist, glaube ich, auch in deinem Podcast schon mehrmals gesagt worden, ein ganz toller Job, weil es halt einfach für Prüfende immer die Möglichkeit gibt, sehr abwechslungsreich in ganz viele unterschiedliche Bereiche des Unternehmens reinzuschauen. Und dass wir das uns beibehalten, diese Neugierde beibehalten und daran immer weiter wachsen, ich glaube, das ist so mein Wunsch in der Revision.
Zu dieser Anekdote da von dem Kongress oder was auch immer das war, würde ich auch gerne noch mal was ergänzen. Wenn man interne Revision so betrachtet, wie sie vielleicht Jahren war. Ich habe etwas, was ich schwarz-weiß prüfen kann. Eine Sache ist richtig, alles andere ist falsch. Und ich kann es einfach aushaken. Wie es vielleicht in der Rechnungslegung der Fall ist oder eher der Fall ist oder da, wo sehr viele Wirtschaftsprüfer herkommen, dann glaube ich schon, ja, dort wird es einen Bedeutungsverlust geben. Und da muss ich sagen, persönlich bin ich auch nicht traurig drüber, weil das kann man alles programmieren. Das sind nicht die großen Themen eines Unternehmens. Die großen Themen eines Unternehmens sehe ich eher darin, so wie ihr das ausgeführt habt, über den Tellerrand schauen, passt es alles zusammen, sind die Prozesse denn rund? Oder wenn man es nur weit genug denkt, kommt man ja früher oder später immer an diese kulturellen Themen dran. Wie gehen wir denn miteinander um? Was ist für uns ein Risiko? Wie wird das Unternehmen gesteuert? Was halten wir für eine gute Führungskultur? Wie gehen wir miteinander um und so weiter? Das zieht sich ja dann durch alle Prozesse. Oder wie setzen wir Ziele? Haben wir gemeinsame Ziele oder setzen wir das Unternehmen so auf, dass verschiedene Fachbereiche miteinander konkurrieren? Und wenn die miteinander konkurrieren, braucht man sich ja dann auch nicht wundern, dass die Schnittstellen nicht funktionieren oder die Nahtstellen. Solche Dinge. Und da glaube ich, wird KI vielleicht irgendwann mal es schaffen. Aber auf absehbare Zeit sehe ich es eher so, dass diese leichteren Prüfungsthemen, die leicht zu definieren sind, gleiche A mit B ab, steht da das Gleiche drin. Solche Themen, die werden natürlich von der KI bearbeitet werden können und wahrscheinlich auch besser bearbeitet werden können, als wir Menschen es tun können. Aber dieses perspektivische Denken, das vernetztere Denken, wie hängt das eine denn mit dem anderen zusammen, glaube ich, sind noch die Menschen überlegen oder sollten es sein. Die Frage, die ich mir dann wieder stelle, ist, wenn junge Leute nun mit KI aufwachsen, wie schaffen sie es von null auf, weil ich kann ja die KI nutzen, da muss ich nur den richtigen Prompt geben, dahin zu kommen, dass sie die Zusammenhänge erkennen und in das Große gehen können und die Zusammenhänge sehen können. Da stelle ich mir die Frage, wie kann man denn Menschen so qualifizieren oder dahin bewegen, dass sie diesen Blick überhaupt haben. Das wäre natürlich jetzt wieder die Frage an den People Lead, der sich ja für Weiterentwicklung einsetzt. Hast du da schon eine Lösung erahnt?
Es ist jetzt so eine gesamtgesellschaftliche Frage. Ich nehme es halt so wahr, dass es ja in Schulen unterschiedliche Ansätze gibt, darüber zu diskutieren, wie man jetzt mit KI umgeht. Es gibt den Ansatz zu sagen, KI verbannen wir von der Schule, weil es den Kindern nicht das Lernen abnimmt. Und andere integrieren KI bereits in den Unterricht, damit die Menschen und die Kinder lernen, damit umzugehen, also die Jugendlichen vor allem. Ich denke, da ist Letzteres der richtige Ansatz. Und ich muss auch sagen, dass ich ein sehr, sehr hohes Vertrauen in die Jugend habe, soweit man natürlich auch darüber diskutieren kann, dass das schulische Niveau an einigen Stellen vielleicht runtergegangen ist und dass vielleicht auch viele Abgänge nicht mehr die Qualität mitbringen, die vielleicht vor 10, 20 Jahren waren. Aber da bin ich auch zu weit weg. Ich bin kein Pädagoge, um das zu beurteilen. Ich kriege halt nur mit, was für tolle Menschen, für tolle junge Menschen von den Universitäten, von den Fachhochschulen zu uns in die Firma kommen. Und das sind wirklich schlaue Leute, die den Herausforderungen der Zukunft gut entgegentreten können. Da bin ich fest von überzeugt.
Jetzt habt ihr natürlich so viel Werbung gemacht für die Atruvia und die interne Revision der Atruvia. Deswegen, wenn wir jetzt Leute vollkommen überzeugt haben, wow, das ist genau das Richtige für mich, oder ich melde mich doch mal beim Arndt Hackenholt, wo kann man sich denn am besten bei dir bewerben, Arndt?
Also immer gucken auf der Homepage der Atruvia, da gibt es eine Karriereseite, wie bei vielen, vielen anderen Unternehmen auch. Und da gucken, es gibt immer wieder unterschiedliche Stellen in der Revision, wir gucken regelmäßig nach Leuten, nach neuen, guten Leuten und da freuen wir uns über jede Bewerbung, die reinkommt.
Jetzt musst du natürlich auch noch sagen, wieso ihr denn ständig neue Leute braucht, wenn ihr so toll seid. Da bleiben doch immer alle.
Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist die Stelle schon wahrscheinlich wieder besetzt, dass wir einen Referenten oder Referentin fürs Berichtswesen suchen, weil aus unserem Team, wir haben zwei Personen, die sich im Wesentlichen ums Berichtswesen kümmern, also Aufbereitung der Prüfungsberichte für unsere Kunden, für die Gremien etc. Einer dieser Personen wird jetzt ins Revisorenteam wechseln. Das heißt, wir realisieren da ein Upskilling, dass eine Person sich weiterentwickelt. Dadurch wird halt wieder eine Stelle frei und die wollen wir halt entsprechend nachbesetzen. Und auf der anderen Seite, wie in vielen anderen Unternehmen, es gehen Menschen in Rente. Also wir haben jetzt im Jahr 2026 und 2027 drei Rentenabgänge, wo wir auch Nachbesetzungen erfordern. Und natürlich auch wie in jedem anderen Unternehmen gibt es bei uns auch mal andere Fluktuationen, dass Menschen das Unternehmen verlassen aus unterschiedlichen Gründen, weil sie beispielsweise in einer anderen Stadt gezogen sind, aus Privatgründen etc. Auch das erfordert dann durchaus mal Nachbesetzung. Also so ist es dann so, dass wir immer wieder an Verstärkung interessiert sind.
Und sucht ihr dann eher unerfahrene, jüngere Leute, Quereinsteiger, erfahrene oder querbeet? Wie sieht es da aus?
Wir sind ein IT-Rechenzentrum und unser größter Bedarf zeigt sich immer wieder bei IT-Skills, also dass wir erfahrene IT-Auditoren brauchen. Und ich muss durchaus sagen, das hat sich in den letzten Jahren als eine Herausforderung am Markt gezeigt, da gute Leute zu kriegen, sodass wir auch immer wieder andere Wege gegangen sind. Wir haben jetzt im letzten Jahr drei Juniors eingestellt, also direkt von der Fachhochschule. Ganz tolle Leute, wo wir gute Erfahrungen mitgemacht haben, die sich auch gut entwickeln werden. Wie gesagt, man muss dann gucken, was gerade auf der Homepage ausgeschrieben ist, was wir dann suchen. Wir hatten jetzt auch in den letzten Monaten immer wieder Bedarf an Cloud-Know-how, weil wir da einfach mehr Wissen aufbauen wollen. Und auch da sind wir sicherlich nicht traurig, wenn sich da noch weitere gute Leute bewerben.
Und Initiativbewerbungen sind wahrscheinlich auch möglich.
Sind natürlich auch möglich, jederzeit gerne.
Wunderbar, ich sollte langsam hier mal eine Provision nehmen.
Sehr schön platziert, dann Silvia. Vielen, vielen Dank.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr viel Zuspruch habt zu diesem Podcast und dem Konzept des Shared Leadership. Wenn die Zuhörer irgendwelche Fragen haben sollen, bitte immer gerne in die Kommentare, entweder bei LinkedIn unter dem Post zu dem Podcast oder sonst wie an mich herantreten. Der Arndt ist natürlich auch zu finden auf LinkedIn. Marius, du sicher auch. Und deswegen, ja, vielen Dank für euer Dasein, für das Interview. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe wieder viel gelernt und könnte mir dieses Thema Shared Leadership durchaus auch vorstellen. Finde ich richtig toll.
Vielen, vielen Dank, dass wir da sein konnten. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Man fragt sich ja immer, ist mein erster Podcast, wie wird das Ganze? Aber es hat sich wirklich sehr entspannt angefühlt, was sich sicherlich auch an dir als Host liegt. Dankeschön.
Danke dir.
Vielen, vielen Dank, Silvia, für die Zeit und den schönen Austausch.
Sehr schön. Und ich werde euer Konzept mal ausprobieren. Eine dreijährige Prüfung vorziehen und dann sagen, ist nur optional. Finde ich vollkommen cool. Ich probiere es aus. Danke euch. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, danke.